Ja, ich möchte einfach mit euch auch heute noch einmal, so wie ich es auch beim vergangenen Mal gemacht habe, über etwas nachdenken, wo wir eigentlich glauben, wir kennen die Geschichte. Es gibt so viele Geschichten in der Bibel, die uns mehr oder weniger, ja, ich möchte sagen, geläufig vorkommen oder die wir vielleicht auch kennen von Kindesbeinen an. Geschichten um Jesus herum und dann stellt sich die Frage, der eine oder andere ist vielleicht mit der Bibel und dem Wort Gottes groß geworden, sagt, kenne ich alles, weiß ich alles. Ein anderer hat es vielleicht dann später erfahren und sind die ersten Geschichten, die, mit denen man sich beschäftigt, wenn man Bibel liest, kommt man auf Jesus und sein Wirken in den Evangelien. Altgeglaubte Geschichten neu zu erfahren, ist mitunter sehr interessant und ich möchte es auch heute mit euch tun. Es geht auch hier wieder um Begegnungen, die Menschen mit Jesus hatten. Begegnungen, die Menschen verändern. Eine Begegnung mit Jesus, wenn sie intensiv gewollt und beabsichtigt ist, dann kann sie Menschen verändern. Dann wird sie Menschen verändern, wenn sie es zulassen. Das kann in vielerlei Hinsicht oder in vielerlei Art und Weise geschehen. Zum Beispiel die Veränderung des Lebensstils als allgemein. Wie gehe ich mit meinem Körper um? Die Lebensführung als solches. Aber auch im geistlichen Sinne, die Lebensauffassung überhaupt. Vielleicht überdenkt man auch den Sinn des Lebens völlig neu. Oder Neuorientierung zum Beispiel auch im Glauben, wo man auf einmal feststellt, das, was ich bis jetzt geglaubt habe oder wie ich geglaubt habe, war vielleicht eine gewisse Routine, bestand vielleicht aus Ritualen oder aus Traditionen. Und auf einmal kommt die Begegnung mit Jesus. Und ich denke, das passiert auch vielen jungen Leuten oder ich wünsche es auch den jungen Leuten, dass es ihnen passiert, dass sie zwar in einem christlichen Elternhaus groß geworden sind, ist alles gut und schön und man macht eben alles mit und geht zum Gottesdienst. Und dann auf einmal kommt ein Schlüsselerlebnis. Dann begegne ich Jesus und Jesus verändert mein ganzes Leben und mein Glaube wird aktiv und mein Glaube wird lebendig. Und genau das passiert auch den Menschen in der Bibel. Das krasseste Beispiel ist ja der Paulus, bei dem im Prinzip eine komplette Lebenswende stattgefunden hat. Wir haben es ja auch in unserer Betrachtung jetzt. Menschen, die Jesus begegnen und es zulassen, werden von Jesus verändert. Und ich möchte mit euch in eine Geschichte gehen, die in Matthäus 8 ab dem Vers 5 beschrieben wird. Und wir hangeln uns dort mal ein bisschen durch die Verse durch. Eine Geschichte, wie gesagt, die jeder kennt. Es geht um den Hauptmann von Kapernaum. Und Jesus befand sich auf dem Rückweg von einem Berg, auf dem er diese eindrückliche und berührende Predigt gehalten hat, die wir als Bergpredigt kennen. Dort, wo Jesus einfach mal den Menschen offenbart hat oder gezeigt hat, was Gott in seinen Geboten sagen wollte und wie er die gemeint hat. Und unterwegs hat er einen Mann von einem Aussatz geheilt und er kam nach Hause, nach Kapernaum. Und Kapernaum ist, das ist manchmal uns auch gar nicht so bewusst, auch ein Stückchen Heimat für Jesus gewesen. Wir sagen immer Jesus von Nazareth, aber Kapernaum ist ein Stückchen Heimat, dort hat er einen Großteil seines Lebens, seines jungen Lebens verbracht. Und wenn man mal ein bisschen schaut, und ich habe das gemacht, da gibt es ja die verschiedenen Möglichkeiten, wo man da mal nachschauen kann, Kapernaum und diese geschichtliche Bedeutung, die territoriale Bedeutung, hat den heutigen Namen Kapernaum und bedeutet eigentlich Nahums Dorf. Es war ein Fischerdorf in Galiläa und befindet sich im Norden Israels, sozusagen am Nordufer des Sees Genezareth. Und dort spielt eigentlich auch, diese Stadt spielt eben auch in den Evangelien und in dem Wirken und Handeln Jesus eine wichtige Rolle. Das wird auch in Matthäus 4 beschrieben, aber das brauchen wir jetzt nicht aufzuschlagen. Als Jesus hörte, dass man Johannes ins Gefängnis geworfen hatte, zog er sich nach Galiläa zurück. Er verließ Nazareth, um in Kapernaum zu wohnen, das am See liegt, im Gebiet von Sebulon und Naphtali. So viel dazu. Geschichtlich muss man eigentlich noch, oder sollte man vielleicht auch noch wissen, dass in diesem Fischerdorf mehrere von den Jüngern groß geworden sind. So zum Beispiel die Brüderpaare Simon Petrus und Andreas, sowie Jakobus, Johannes, die Söhne des Zebedäus und außerdem der Zöllner Levi, genannt Matthäus. Und Petrus ist ja einer von den Jüngern, die am agilsten so in dem Handeln um Jesus ringsherum gewesen sind. Es ist interessant, man hat erst, glaube ich, in den 90er Jahren, hat man auch das Haus wohl gefunden und ausgegraben, wo Petrus gelebt hat und seine Kindheit verbracht hat. Und man hat es heute so ein bisschen als Wallfahrtsstätte, als Punkt ausgebaut und mit einer Kirche überdacht. So viel ein bisschen zu dem Hintergrund dieser Geschichte. Also in diesem Ort, in Kapernaum, war Jesus kein Unbekannter, sondern man kannte ihn. Und die Bevölkerung hatte ihn in besonderer Weise erlebt. Jesus heilte in Kapernaum einen Besessenen und den Mann mit der verdorrten Hand. Und auch in Kapernaum, in dieser Synagoge, die es da gab, hielt Jesus die Rede vom Brot des Lebens. Und er sprach vom Boot aus zu einer großen Volksmenge, die am Ufer stand. Er heilte dann außerdem auch noch die Schwiegermutter des Petrus und den Gelähmten, ihr kennt die Geschichte auch, der durch das Dach gelassen wurde. Und selbst eine Totenerweckung geschah an diesem Ort. Jesus holte die Tochter des Synagogenvorstehers Jairus, die gestorben war, vom Tod zurück. Also wie gesagt, die Menschen hatten dort sehr viel erlebt. Es war sehr viel passiert. Die Speisung der 5000 ist auch dort in der Nähe gewesen. Also man kannte Jesus. Man wusste, wer er war. Und man kannte seine Gepflogenheiten, wie er groß geworden ist. Und Kapernaum, das wie gesagt dort im Norden des Sees liegt, ist außerdem auch noch eine Grenzstadt gewesen. Das hängt damit zusammen, dass der König Herodes, das ist der damals diesen Kindesmord zu Jesu Geburt gemacht hat, hatte mehrere Söhne und drei davon haben sich die Ländereien dort geteilt. Und deshalb war es so, dass eben auch dieser Ort an der Grenze dort in diesem Gebiet lag zwischen diesen beiden Bereichen, die sich diese Söhne geteilt hatten. Es war also sozusagen eine Grenzstadt und eine Grenzsituation. Und die römische Einheit, die dort stationiert war, man sagt, es war ein Centurion, das entspricht etwa einer Mannschaftsstärke von 100 Soldaten. Also, wenn man es mit heute vergleichen würde, dann wäre das eine Kompaniegröße von, sagen wir mal, ungefähr 100 Soldaten. Und dort in dieser Stadt begegnet dieser Hauptmann, dieser Kommandant dieser Einheit Jesus. Und er hatte eine bestimmte Aufgabe, er war also sozusagen für Ruhe und Ordnung in diesem Ort verantwortlich. Und jetzt eben kommt nun diese Geschichte, Jesus kehrt an seinen Wohnort zurück. Vielleicht wollte Jesus etwas ausruhen, vielleicht wollte er etwas ausspannen, wie auch immer. Aber Jesus gelang es ganz selten, dass er tatsächlich mal zur Ruhe kommen konnte. Immer und überall traten Menschen an ihn heran und suchten seine Hilfe. Es hatte sich herumgesprochen, dass Jesus Menschen heilt, dass er Wunder tat. Und das haben wir auch überall, auch in unserer heutigen Zeit, wenn irgendwo was geschieht, wenn etwas vielleicht auch noch was Besonderes geschieht, was man vielleicht auch noch in die mystische Ecke, wie auch immer, stecken kann, sind die Leute mobil, da sind sie da, da gehen sie hin, das wollen sie sehen. Show. Das Problem haben wir auch bei unseren Evangelisationen. Ja, wie kriegen wir die Menschen dazu, dass sie einfach kommen? Show wäre das, ja. Dann gehen die Menschen hin. Ich habe erfahren, ich weiß gar nicht, wer es war. Entweder war es die Jugend hier von Rieser oder von Stauritz oder irgendjemand sagte, da hat es eine Gemeinde gegeben, die haben ganz einfach gesagt, wir erheben Eintritt. Was von euch? Kam das von euch? Weiß ich jetzt nicht. Ja, wir erheben Eintritt und die Leute sind gekommen. Da gab es was, man musste was bezahlen, da ist bestimmt was los. Ja, ein bisschen verdrehte Welt an manchen Stellen. Wenn Jesus etwas gibt, dann gibt es umsonst. Dann gibt es kostenlos. Aber was Jesus nicht will, er will keine Show. Ich komme da noch drauf. Jesus gelang es, als es selten zur Ruhe zu kommen. Es hatte sich herumgesprochen, dass Jesus Wunder wirkte. Und der Hauptmann tritt nun zu ihm und spricht ihn an. Matthäus 8, Vers 5. Als Jesus nach Kapernaum kam, trat der Hauptmann einer dort stationierten Einheit an ihn heran und hat ihn um Hilfe gebeten. Und der Hauptmann hat ein Anliegen, was ihn eigentlich, und das ist schon das Besondere an dieser ganzen Geschichte, gar nicht selber betrifft. Ansonsten kamen ja die Menschen, die selber Hilfe brauchten oder wollten, sie wollten geheilt werden oder dies oder jenes. Und hier tritt ein Mann zu Jesus oder an Jesus heran, der für seinen Diener, der schwer erkrankt ist, um Hilfe bittet. Vers 6, Herr, sagte er, mein Diener liegt gelähmt und mit furchtbaren Schmerzen bei mir zu Hause. Schon interessant, dass so ein Mann, der so eine Kompanie befehligt, so ein Mann, der ja eigentlich etwas darstellt, etwas ist, und dann auch noch außerdem noch nicht mal ein Jude, dann zu Jesus kommt und ihn um Hilfe bittet. Macht sich Sorgen um seine eigenen Leute. Ist schon eine interessante Geschichte. Man könnte schon sagen, vielleicht war der Diener ein ausgezeichneter Diener, der ihm besonders am Herzen lag, weil er ihm ständig zur Seite war. Alles das tat, vielleicht auch fast unaufgefordert, was wichtig war, der sich um das kümmerte, was nötig war. Oder vielleicht war auch dieser Mann einer, dieser Hauptmann einer, der sich um andere kümmerte, den es vielleicht nicht kalt ließ, wenn einer seiner Leute, seiner Angestellten leidet, krank war, wie auch immer. Einer, den die Not anderer vielleicht nicht kalt lässt. Und interessant ist eins, ist das, was dann in Vers 7 steht. Jesus antwortet ohne irgendwelche Erklärung oder Umschweife oder wie auch immer, sagt, ich will kommen und ihn heilen. Wenn man genau darüber nachdenkt und sich diese Situation vorstellt, ist es schon ein bisschen erstaunlich, diese Reaktion Jesu. Sie überrascht. Wir wissen, der Hauptmann war ja ein Heide. Er gehörte nicht zum Volk Israel. Und zwischen dem Volk Israel und den Heiden bestand ja eine große Kluft. Man war ja etwas Besseres. Und auch Jesus verstand ja seine Sendung auch so, er war ja zu den Juden gekommen, um ihnen zu helfen, ihnen das Reich Gottes zu verkündigen. Und Jesus, und jetzt komme ich nochmal auf diesen Punkt, Jesus machte ja auch damals der kanaanitischen Frau, die ihn um Hilfe gebeten hatte, um Heilung gebeten hat, ihrer Tochter, klar, ich bin nicht gekommen, um jetzt eine große Showveranstaltung zu machen. Ich bin auch nicht gekommen, dass jeder einfach zu mir kommt und sagt, hier, hilf mal schnell. Und dann vielleicht eine große Show draus macht. Und diese Frau interveniert und sie sagt, nein, Herr Jesus, ich weiß, dass du der Messias bist. Und ich weiß, dass du der Erlöser dieser Welt bist. Sie hatte ihn als Messias erkannt. Und erst auf dieses Bekenntnis hin heilte Jesus diese Tochter, diese Frau. Und hier, wo es eigentlich eindeutig war, dass dieser Mann ein Heiden war, zur Besatzungsmacht gehörte, sagt Jesus ohne Umschweife, ich will kommen und will ihn heilen. Wir haben in den vergangenen Betrachtungen, die Predigt ist etwas eher entstanden, als ich von dieser Betrachtung wusste, darüber gesprochen, wie es dem Petrus ging. Der Petrus ist ja einer, der des Öfteren von Jesus gerügt wurde und des Öfteren auch lernen musste, umzudenken. Und ich glaube, vielleicht ist es auch gerade diese Art des Lernens und diese Art mit Jesus zusammenzuleben, die ihn dazu dann befähigt hat, eigentlich der erste Apostel zu sein, der erste Gemeindegründer zu sein, weil er die Menschen verstand, weil er selbst manche Dinge und schwere Situationen in seinem Leben durchlebt hatte. Und dieser Petrus hatte ja auch damals diese Probleme mit dem Paulus. Warum? Weil er einfach als Jude groß geworden ist, in diesen Traditionen, in diesen Gewohnheiten. Und da gehörte es einfach dazu, dass man Abstand zu den Heiden nahm. Man nahm den Abstand zu den Heiden aus diesen Gesetzen, die eigentlich um diese 10 Gebote, die Gott gegeben hat, ringsherum waren. Und man wusste, man tut sich verunreinigen, wenn man sich mit den Heiden zusammentut. Und das war zum Beispiel ja, bei dem gemeinschaftlichen Essen. Ja? Und heute ist es ja so, wenn wir essen, also ich gehe mal jetzt von mir aus und von unserer Familie aus, das ist ja so eine Sache, da kommt der eine aus der Schule um 1, der nächste kommt um 2 und dann wird man irgendwie das mal gedeichselt kriegen, dass man isst, aber dass man alle zusammen an einen Tisch bringt, das ist dann schon eher unwahrscheinlich. Und beim Abendbrot klappt es vielleicht ein bisschen eher, aber es ist trotzdem schwierig und dann geht es zack, zack und dann ist das Essen weg und dann geht es zum restlichen Tagesablauf. Bei den Juden war das ein bisschen was anderes. Wenn die Abendmahl gehalten haben, also in Form des Abendbrotes und des gemeinschaftlichen Essens, dann war das eine Zeremonie. Ja, da wurde gemeinsam gebetet, da wurde gemeinsam gedankt, natürlich gemeinsam gespeist und da wurde über den Tag gesprochen, da wurden Gebete gesprochen. Andacht gehalten. Könnt ihr da verstehen, dass der Petrus dort Probleme hat? Das machten die Juden. Das war ein Gottesdienst regelrecht. So, und da gehörten keine Heiden rein. So, und dort über seinen Schatten zu springen, vor allen Dingen, wenn andere Juden dabei waren, das fiel ihm schwer. Wir leben heute auch in Traditionen. Uns bestimmen Traditionen, uns bestimmen Regeln. Und wir müssen auch manchmal auch selbst immer wieder dort nachfragen, handle ich aus Tradition? Handle ich aus Gewohnheit? An welcher Stelle müsste ich meine Grenzen mal überschreiten oder über meinen Schatten springen? Vielleicht liegt es aber auch daran, dass Jesus so spontan Ja zu diesem Besuch und zu dieser Heilung, zu dieser Hilfe sagt, weil der Hauptmann ja eigentlich in dem Judentum mittendrin lebte und da gab es Menschen, die haben sich einfach diesem jüdischen Glauben angenähert, angepasst und zum Teil sogar übernommen. Er stand vielleicht dem Judentum sehr nahe und im Lukas-Evangelium wird berichtet, dass er das Volk Israel sehr liebte und in Kapernaum sogar die Synagoge gebaut hatte. In dieser Synagoge, in der dann Jesus später auch diese Predigt vom Brot des Lebens gehalten hat. Man nennt man hat diese Leute damals Proselyt genannt. Das waren Menschen, die waren zwar heidnisch groß geworden oder die waren Heiden, lebten im Volk Israel und hatten sich ihren Gepflogenheiten und ihren Regeln angepasst. Und zum Teil auch diese Art des Glaubens übernommen. Hatte sich also praktisch von dem Götzenkult der Römer abgewandt. Das sind Vermutungen. Das ist möglich, das könnte man vielleicht sogar so aus dieser Geschichte herauslesen, weil wenn man dieses ganze Umfeld betrachtet und die Reaktion Jesu betrachtet, ist das sehr stark anzunehmen, dass das so war. Es wird nicht ausdrücklich in der Bibel so gesagt, das will ich damit sagen. Vielleicht kann auch der Grund ein anderer sein, dass dieser Mann oder dass Jesus an dieser Stelle und an diesem Mann zeigen wollte, für Gott gibt es keinen Unterschied zwischen Juden, zwischen Heiden. Für Gott ist jeder Mensch wichtig. Für Gott sind alle Menschen gleich. Selbst wenn das Volk Israel das erwählte Volk Gottes ist, so hat doch jeder, der sich mit offenen Herzen an Jesus wendet, Zugang bei Gott. Das ist die Botschaft. Das war das, was ich vorhin von Petrus berichtet habe. Das hat auch Petrus an dieser Geschichte lernen müssen. Und das hat auch Petrus bei dem Römer Cornelius lernen müssen. Und nach dieser Begegnung sagte er, in der Apostelgeschichte steht das, jetzt ist mir erst richtig klar, dass Gott keine Unterschiede zwischen den Menschen macht. Er fragt nicht danach, zu welchem Volk jemand gehört, sondern nimmt jeden an, der in Ehrfurcht vor ihn tritt und tut, was gut und richtig ist. Das ist die gute Nachricht, das ist das Evangelium. Das ist das, was wir auch heute weitersagen dürfen, was wir verkündigen dürfen. Egal, wer wir sind, egal, zu welcher Nation wir gehören, wir können so wie dieser Hauptmann mit unseren Nöten zu Jesus kommen. Wir dürfen ihm alles sagen, was uns bewegt. Er hat ein offenes Ohr für uns, wenn wir aufrichtig zu ihm kommen. Diese Aufrichtigkeit, das ist das Evangelium. Er, ein Heide, sucht Hilfe bei Jesus und Jesus war sofort bereit, ihm zu helfen. Wir können es verkündigen, wir können es unseren Menschen, die dafür sich interessieren, fröhlich sagen, auch du bist eingeladen, zu Jesus zu kommen, Jesus lädt dich ein. Kommt her zu mir alle, die euch plagt und von eurer Last fast erdrückt werdet. Ich werde sie euch abnehmen. Unsere Lasten, unsere Probleme, die wir täglich mit uns herumtragen. Vielleicht Dinge, die uns schon lange auf dem Herzen liegen, die wir vielleicht in uns hineinfressen oder die wir nicht aussprechen, weil wir uns schämen, darüber zu reden. Jesus kennt sie, diese Sorgen. Gott schaut in unser Herz, kann uns helfen. Eigentlich könnte die Geschichte, wenn man das bis dahin betrachtet hat, zu Ende sein. Sie hat ein positives Ende, sie hat ein Evangelium, sie hat eine Aussage. Aber interessant ist, dass die Geschichte an dieser Stelle nicht zu Ende ist. Sie geht weiter. Matthäus 8 waren wir und dort den Vers 8. Und der Hauptmann, zu dem Jesus sagt, ich komme in dein Haus und ich mache das, ich bringe das in Ordnung, sagt, Herr, ich bin es nicht wert, dass du mein Haus betrittst. Doch sprich nur ein Wort und mein Diener wird gesund werden. Der Hauptmann konnte nicht zulassen, dass Jesus sein Haus betritt. Es war keine falsche Bescheidenheit, denke ich mal. Der Hauptmann wusste Bescheid, so haben wir herausgefunden, über die Traditionen, über die Regeln, an die sich die Juden halten mussten. Und er wusste, dass es eigentlich einem Juden verboten oder untersagt war, das Haus eines Heiden zu betreten. Und er wusste ganz genau, wenn Jesus das tut, dann kommt er in Schwierigkeiten mit seinen eigenen Leuten. Oder er fühlte sich vielleicht nicht würdig genug, dass Jesus ihm diese Ehre erweist, sein Haus zu betreten. Wie gesagt, er ist mit den Juden groß geworden, er hat mit den Juden gelebt und er kannte ihre Regeln. Andererseits denke ich ganz persönlich, diese Antwort zeigt auch die Demut dieses Menschen. Wie respektvoll er Sitten und Gepflogenheiten seines Gastlandes respektierte, obwohl er ja eigentlich zur Besatzungsmacht gehörte. Oder andersrum gesagt, es zeigt eigentlich auch ganz praktisch, wie er das Volk Israel liebte, in seiner Art. Und wenn man den zweiten Teil des achten Verses jetzt nochmal in diesen Gedanken überdenkt, dann ist es schon interessant und auch denkwürdig, dass er meint, es würde genügen, wenn Jesus nur einen Befehl erteilt. Er sagt, sprich nur ein Wort und mein Diener wird gesund. Und er wusste, wovon er sprach. Er war ja ein Mann des Befehls. Und das unterstreicht er dann auch in dem nächsten Vers nochmal und erklärt das, wie er denkt. Im ersten Moment kommt uns das ein bisschen fremd vor, aber wenn man den Text in diesem Zusammenhang durchdenkt, wird es klar. Ich, sagt er, unterstehe ja selbst dem Befehl eines anderen und habe meinerseits Soldaten unter mir. Und wenn ich zu einem sage, geh, dann geht er. Und wenn ich zu einem sage, komm, dann kommt er. Und wenn ich zu meinem Diener sage, tu dies oder tu jenes, dann tut er das. Jawohl, der Mann war ein Mann des Befehls und er war es gewöhnt, dass seine Befehle ausgeführt wurden. Was er sagte, das wurde gemacht. Und es ist schon seltsam, dass er seine Situation jetzt mit der Situation Jesu vergleicht. Er sagt, wenn ihm seine Soldaten aufs Wort gehorchen, warum sollte es nicht genügen, wenn Jesus, der Herr des Lebens, ein Wort spricht? Warum sollte das bei Jesus nicht auch so sein? Warum? Er wusste, ihm gehört alle Macht im Himmel und auf Erden. Wenn seine Soldaten ihm gehorchen, so sagt er, dann muss doch das auch geschehen, was Jesus sagt, der ja viel mächtiger ist, viel mehr Macht hat als ich. Ich habe die Macht über meine Soldaten und Jesus, du hast die Macht über diese ganze Welt. Im Vers 10, und diese Antwort erstaunte Jesus. Sie erstaunt, wenn wir über dieses Thema jetzt richtig nachdenken, auch uns. Hier war jemand, der nicht einfach ein Wunder von ihm wollte. Hier war jemand, der nicht einfach wollte, eine Show erleben wollte. Sondern hier war jemand, der ganz bewusst von Jesus etwas erwartete, weil er wusste, er ist der Messias. Dieser Mann hatte erkannt, dass er der Messias ist, dem alles untergeordnet ist. Ein Mensch, der wusste, dass Jesu Wort unvorstellbare Kraft besitzt. Und dieses unvorstellbar im wahrsten Sinne des Wortes. Einer, der ihn als Herrn des Lebens erkannte und eben nicht nur als Heiler, als Wunderheiler, als Wundermacher. Und diese Antwort erstaunte Jesus, so haben wir gelesen, und er sagte zu denen, die ihm folgten, und jetzt kommt was ganz Dramatisches. Er sagte zu denen, die ihm folgten, das waren wahrscheinlich auch zum großen Teil oder überhaupt die Juden, die Menschen aus dieser Stadt, die Menschen, die um ihn herum waren, aber aus seinem eigenen Volk. Ich versichere euch, in ganz Israel habe ich bei keinem solch einen Glauben gefunden. Ein Schlag mitten ins Gesicht seiner Zuhörer. Dieser Heide, der dort sitzt, dieser Mann, der ja eigentlich ausgestoßen nach dem Sinn oder Verständnis des Volkes Israel, wird für sie auf einmal von Jesus als Vorbild dargestellt. Sie, die ja zum auserwählten Volk gehörten, sie, die Juden waren und etwas Besonderes waren und etwas Besseres als diese Heiden, kriegen von Jesus diesen Satz an den Kopf. Ich versichere euch, in Israel habe ich bei keinem solch einen Glauben gefunden. Eigentlich schockierend, mehr als die Geschichte der Heilung. Selbst Jesus sagt, ich finde bei diesem Mann einen Glauben, den ich so sehr bei meinem eigenen Volk ersehnte, den ich mir so sehr von meinem eigenen Volk wünschen würde. Aber in ganz Israel finde ich diesen Glauben nicht. Und er ist überrascht, so sagt der Text, er ist überrascht, erstaunt, solchen Glauben bei einem Menschen zu finden, der eigentlich ein Heide ist. Das ist eines der großen Tragödien, so könnte man es bezeichnen, im Leben Jesu selbst. Solchen Glauben fand er praktisch immer bei Menschen, die Heiden waren und aber nicht bei seinem eigenen Volk, zu dem er eigentlich gesandt war. Und nun äußert sich Jesus sehr ernst. Und ich nehme an, dass Jesus auch selbst über seine Feststellung traurig gewesen ist und traurig darüber, dass er das sagen musste. Vers 11. Steigert die Dramatik. Und ich sage euch, viele werden von Osten und Westen kommen und sich mit Abraham, Isaak und Jakob im Himmelreich zu Tisch setzen. Das heißt, aus aller Welt werden Menschen kommen, die Herrlichkeit Gottes erleben. Aus aller Welt werden die Erlösten kommen. Das ist die gute Nachricht eigentlich für uns. Denn wir sind es ja eigentlich, die zu dieser Gruppe auch gehören. Das ist das Bild der Errettung. Das ist das Bild des Evangeliums. Das ist der erfreuliche Teil dieser Botschaft. Aber der traurige Teil kommt im Vers 12. Aber die Bürger des Reiches werden in die Finsternis hinausgeworfen. Dorthin, wo es nichts gibt als lautes Jammern und angstvolles Zittern und Beben. Der nächste Schock für seine Zuhörer. Er spricht sein Volk an und sagt, sie werden hinausgeworfen dort, wo es nichts gibt als Jammern und angstvolles Zittern und Beben. Da werden die, für das Reich eigentlich vorgesehen ist, die, die sich als das erwählte Volk verstehen, in die Finsternis hinausgeworfen. Und sie werden nicht im Himmelreich sein und nicht mit Abraham, Isaak und Jakob zu Tische sitzen. Auch dieser Gedanke, denke ich mal, hat Jesus sehr traurig gemacht. Und diese Traurigkeit findet sich an verschiedenen Stellen auch wieder in der Bibel und in dieser Geschichte um Jesus herum. An dem Tag seiner Hinrichtung sagte Jesus, Jerusalem, Jerusalem, du tötest die Propheten und steinigst die, die Gott zu dir schickt. Wie oft wollte ich deine Kinder sammeln wie eine Henne und ihre Küken unter ihre Flügel nehmen, aber ihr habt nicht gewollt. Er steht vor Jerusalem, sieht alle die Bemühungen Gottes für sein Volk und das Volk wollte nicht. Sie haben ihn verstoßen, sie haben ihn zum Schluss getötet. Und er sagt, jetzt wird diese Scheidelinie nicht mehr zwischen Juden und Heiden verlaufen, sondern zwischen Gläubigen und Ungläubigen. Und diese Scheidelinie wird mitten durch Juden und Heiden hindurchgehen. Jesus macht es traurig, dass das Volk, zu dem er gesandt ist, das erwählte Volk, mehrheitlich nicht im Himmelreich sein werden. Und das ist eigentlich die erschreckende Aussage dieser Geschichte. Und im letzten Kapitel der Bibel finden wir ein ähnliches Szenario wieder. Offenbarung 22, Vers 15. Und dort wird es, ich würde mal sagen, für die Bibel und für die Sprache der Bibel mit sehr drastischen Worten wiedergegeben. Und Luther ist ja bekannt dafür, dass er ja sehr drastische Worte mitunter benutzt, um die Menschen wachzurütteln und etwas auszusagen. Kein Zutritt, Vers 15, kein Zutritt hingegen haben die abtrünnigen Hunde und die, die okkulte Praktiken ausüben, die sich sexueller Ausschweifung hingeben, andere umbringen oder Götzen anbeten. Sie und alle, die sich für die Lüge entscheiden, haben sich in ihrem Tun und sich in ihrem Tun von ihr leiten lassen, sind und bleiben draußen. Eigentlich das Gleiche, was er dort sagt, seinem Volk sagt, bei der Begegnung mit dem Hauptmann. Das sagt hier der Johannes über die Endzeit. Alle, die sich der Lüge hingeben, das heißt also praktisch das Gegenteil der Wahrheit. Das Gegenteil der Lüge ist die Wahrheit. Und Jesus sagt, ich bin die Wahrheit und das Leben. Also alle, die sich von Jesus in irgendeiner Form abwenden, werden hier angesprochen. Ein Heide sucht Hilfe bei Jesus und erfindet Glauben. Einen Glauben, den sich Jesus von seinem eigenen Volk so sehr gewünscht hätte. Auf der einen Seite eine sehr schöne Begegnung, eine gute Nachricht für uns, das Evangelium für das Volk, das Evangelium, das wir auch heute für uns annehmen und weitergeben dürfen, aber auf der anderen Seite auch schockierend für die, die Jesus verwerfen. Und Jesus ist traurig, er leidet, wenn er die sieht, die verworfen sind, und die nicht ihn annehmen, die Erlösung vom Kreuz nicht annehmen. Und wir müssen uns an dieser Stelle fragen, auch als Gläubige heute, wo verläuft die Scheidelinie? Sie verläuft nicht mehr zwischen Juden und Heiden, sondern sie geht mittendurch, so sagt es das Wort, auch durch die Gläubigen. Und dort an dieser Stelle sind wir ganz persönlich gefragt, kann Jesus von uns sagen, dass wir zu denen gehören, die den Glauben haben, den er sich wünscht, den er sich damals von seinem Volk gewünscht hat und bei diesem Hauptmann, bei diesem heidnischen Hauptmann gefunden hat? Ich glaube, es ist eine Aufgabe für uns täglich, dass wir das überdenken, auf welcher Seite stehe ich und wie aktiv, wie ernsthaft und tiefgründig ist mein Glauben. Und jetzt ist eigentlich die Geschichte und der Sinn der Geschichte eigentlich gesagt. Und der Vers 13 macht es nur noch ganz rund und schon fast wie nebenbei sagt Jesus, er wendet sich zu dem Hauptmann und sagt, du kannst nach Hause gehen, was du geglaubt hast, soll geschehen. Der Wunsch des Hauptmanns, zu ihm zu kommen und beziehungsweise ihm zu helfen und Jesus bietet ihn an zu kommen, hat sich dann an dieser Stelle schon erledigt. Er sagt, dein Glaube hat dir geholfen, geh nach Hause, es geschehen so, wie du geglaubt hast. Jesus ist überrascht über den Glauben, den er bei diesem Heiden gefunden hat. Und gleichzeitig ist er enttäuscht, dass er bei seinem eigenen Volk solch einen Glauben nicht findet. Und das hatte Jesus sehr geschmerzt. Und ich glaube, dass wir an dieser Geschichte vielleicht das mitnehmen dürfen, dass wir uns, so wie ich es vorhin gesagt habe, jederzeit auch damit beschäftigen müssen und auch jederzeit darüber nachdenken müssen, wo ich stehe. Aber ich denke mal, diese Nachdenklichkeit ist die eine Seite. Auf der anderen Seite dürfen wir aber auch froh und dankbar sein, dass Jesus, und das ist auch ein Teil dieser Geschichte, jeden Menschen annimmt, so wie er ist. Natürlich sind wir besser dran als die Juden, die ihn damals abgelehnt haben. Aber das stimmt nur dann, wenn wir wirklich an unserem Glauben festhalten und wenn wir Jesus unser Vertrauen schenken. Jesus sagte einmal zu seinen Jüngern im Lukas 18, Vers 8, wird der Menschensohn, wenn er kommt, auf dieser Erde solch einen Glauben finden. Und ich glaube, wir dürfen das dankbar mit nach Hause nehmen. Und unser Vertrauen und unser Leben auf Jesus ausrichten. Und wenn wir das tun, dann dürfen wir auch darauf vertrauen, dass Jesus für uns die Erlösung und die Sündenvergebung schenkt. Das ist unsere Gewissheit im Glauben, das ist unser Glaubensverständnis. Und Jesus möchte ich euch und für mich wünschen, wenn Jesus kommt, dass er sagen kann, dieser Glaube, diesen habe ich auch bei euch gefunden. Das wünsche ich euch, das wünsche ich mir, das wünsche ich euch als Gemeinde, als Familie. Und ich denke, das ist das Positive an dieser ganzen Geschichte, auch wenn sie nachdenklich ist. Jesus hat uns erlöst und nimmt uns gerne an. Glaubt daran und lebt jeden Tag danach, sage ich mir und das wünsche ich euch. Amen. Ja, Herr Jesus, großer Gott und Vater, wir wollen dir Dank sagen dafür, dass wir Vater zu dir sagen dürfen, dass du für uns da bist, dass du alle Menschen annimmst, die an dich glauben. Und wir wollen dich bitten, lass unseren Glauben auch so lebendig werden und sein und jeden Tag wieder aufs Neue für dich entflammen. So wie es damals bei diesem Hauptmann war, dieses tiefe, feste Vertrauen, das schenke uns immer wieder täglich neu. Und lass uns auch Acht haben darauf, dass unser Glauben nicht zu Ritualen oder Traditionen wird, sondern dass er lebendig ist. Herr, wir wollen dir Dank sagen dafür, dass du uns diese Gemeinden gibst, dass du uns unsere Familie gibst, überall dort, wo du uns hinstellst, in unserem Arbeitsplatz, in unserem Leben zu Hause. Herr, hilf, dass wir überall dort auch zum Segen werden können für andere Menschen und dein Evangelium weitertragen können, auch durch diesen gelebten Glauben. So wollen wir dir Dank sagen für dein Wort und wir wollen dir auch Dank sagen für diese Gemeinschaft hier und bitten dich um Segen auch für den restlichen Sabbattag. Amen.